Moin und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Ihr wisst, bei Und Jetzt, da unterhalten wir uns mit spannenden Leuten, nicht nur aus Niedersachsen, über sehr interessante gesellschaftliche und politische Fragen, auch nicht nur in Niedersachsen. Aber heute reden wir über ein Thema, das ist vor allem in Niedersachsen total wichtig. Wir haben immer spannende Menschen zu Gast. Wer ist heute dabei?
Und heute, da freuen wir uns besonders drauf, ist Daniela Cavallo bei uns. Daniela, du bist studierte Betriebswirtin bist du und du bist Konzern- und Gesamtbetriebsratschefin von VW. Das heißt, du vertrittst die Interessen von über 660.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Eine ganz, ganz spannende Sache und es wird gemunkelt, du bist die mächtigste Arbeitnehmerin-Vertreterin deutschlandweit, vielleicht auch weltweit. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Schön, dass du bei uns bist. Und traditionell beginnt Stefan mit einer spannenden Eingangsfrage.
Ja, ich bin ganz sicher, auch eine Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen hat noch Träume. Was ist eigentlich dein Traum, Daniela? Was für Autos baut Volkswagen, sagen wir mal, in 10 Jahren?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch hier dabei zu sein. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon sehr in dem ganzen Alltag irgendwie gefangen und für Träume habe ich irgendwie im Moment nicht so viel Zeit. Und da das ja sehr spontan ist, muss ich mir jetzt mal überlegen, was ich darauf antworte. Natürlich bauen wir, wie auch jetzt, finde ich, die weltbesten Autos, weil ich bin davon überzeugt, bin natürlich durch und durch ein Volkswagen-Kind, dass wir Autos bauen, die auch die Menschen brauchen. Immerhin haben wir ja auch Mobilität sozusagen demokratisiert und da werden wir auch in Zukunft, auch in 10 Jahren, so sein, dass wir wirklich Fahrzeuge, Autos anbieten für alle Menschen, also durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch, ob es wirklich Einstiegsmodelle sind, bis hin auch zu Premium, was wir ja auch im Konzern haben, ist alles dabei, was das Herz begehrt. Und natürlich werden wir auch Autos produzieren, die auch digitalisiert sind und elektrifiziert in 10 Jahren, weil nämlich das der Weg ist, wohin die Reise geht. Davon bin ich überzeugt und daran arbeiten wir ja auch tagtäglich. Und da die Entwicklungszyklen ja auch ein bisschen länger sind als kurz, wird es in 10 Jahren so sein.
Sind das noch Autos, wo ich hinter dem Steuer irgendetwas zu tun habe, außer das Ganze einzuschalten? Also mit anderen Worten, fährt Volkswagen dann voll autonom, jedenfalls dann, wenn es gewünscht wird, oder habe ich noch was zu tun?
Also ich glaube schon, dass das regional sehr unterschiedlich sein wird. Also es wird auf jeden Fall möglich sein, das ist so. Ob das wirklich durchgehend so ist, das wird sich zeigen, weil wir ja schon auch sehen, und ich glaube, da sind wir dann auch mittendrin, auch in politischen Themen. Die Frage ist ja auch, welche Regulatorik wird es zum Beispiel in Europa, in Deutschland geben, um das auch alles zu ermöglichen. Da wird ja auch gerade dran gearbeitet. Also ich glaube, dass das technisch definitiv so sein kann. Und wir sehen das in anderen Weltregionen auch, dass sie viel weiter sind, als wir hier in Deutschland uns das aktuell noch vorstellen können, zum Beispiel in China. Also insofern wird es möglich sein, dass ich tatsächlich dann im Auto sitze und ganz andere Dinge tue als jetzt, als sozusagen das Steuer zu führen und darauf zu achten, wie der Verkehr ist.
Und für mich ist es eine schöne Perspektive, wenn ich mal abends unterwegs bin. Wie sieht's aus?
Ja, ich muss aber zugeben, dass ich da noch nicht so richtig mich mit anfreunden kann. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich merke, wenn ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen diskutiere. Vieles können sich noch nicht alle so richtig vorstellen. Viele haben jetzt sogar schon manchmal auch Berührungsängste, auch mit den übrigens Fahrerassistenzsystemen, die wir jetzt schon vollumfänglich haben, weil sie sagen, sie wollen die Kontrolle über das Fahrzeug haben. Ich glaube, dass das sehr durchwachsen sein wird. Also wir sind ja alle unterschiedlich von dem, was wir uns vorstellen können. Aber ich glaube, vieles wird sich dann auch einspielen. Und die Menschen müssen es erleben. Ne? So wie mit der Elektromobilität aktuell ja auch. Ne? Also wir reden zwar darüber, dass das die Zukunft ist, aber ich stelle zumindest fest, da könnt ihr ja auch gleich sagen, wie ihr das so seht, auch in unserer Belegschaft, wo wir ja wirklich schon lange erzählen, dass die Zukunft die Elektromobilität ist, müssen wir trotzdem immer noch tagtäglich Überzeugungsarbeit leisten. Und ich glaube, das wird natürlich mit solchen Themen wie autonomes Fahren auch so sein. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Also wir sind zwar Marktführer als Volkswagen und können da echt stolz drauf sein, dass wir so viele Elektrofahrzeuge auch mittlerweile verkaufen. Also die Nachfrage ist ja durchaus da, aber eben noch nicht so, dass alle bedingungslos sagen, ja klar, ne, Elektromobilität ist für mich die Zukunft.
Zur Elektromobilität kommen wir gleich noch, aber wir haben ja einen Experten hier in der Runde, Christoph, als KI-Studierender. Freust du dich aufs autonome Fahren oder sagst du, nee, ich will weiterhin hinter meinem Traktor sitzen?
Also beim Traktor, da passiert schon eine ganze Menge auch, sehr automatisiert, zumindest auf dem Feld. Da reden wir über RTK-Systeme, zentimetergenaue Steuerung. Da muss ich nicht mehr lenken, das ist wirklich schon von gestern. Da finde ich mich allerdings auch nicht auf der Straße. Und wenn ich richtig informiert bin, dann sind auch die ersten Metropolen in Europa demnächst vom autonomen Fahren sehr betroffen. Waymo macht seinen Rollout in London. Die sind jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr dabei, in London zu fahren. Und da fragt man sich natürlich schon, was im Londoner Stadtverkehr, was in San Francisco ja schon jetzt jahrelang funktioniert, warum soll das nicht auch bei uns auf dem platten Land funktionieren? Also ich bin schon, sag ich mal, Fan und ich denke auch, das macht eine ganze Menge Sachen möglich.
Nun ist Waymo bekanntlich kein deutsches Unternehmen. Ist Volkswagen da auf Ballhöhe? Also spielt Volkswagen da in der gleichen Liga und ist Volkswagen bei dem Rennen ums autonome Fahren mit vorne dabei oder eher im Mittelfeld?
Nee, also wir sind da schon vorne dabei. Wir haben auch mit Moja zum Beispiel in Hamburg auch ein Projekt, was dort ist, wo auch schon autonom gefahren wird. Wir sind gerade dabei, auch mit verschiedenen Städten innerhalb Europa. Da kann ich jetzt noch nicht in der Tiefe berichten, was da jetzt genau kommt, aber auch in Gesprächen das Ganze auch umzusetzen. Und natürlich ist das ein Geschäftsfeld, was Volkswagen auch angeht. Da gibt es auch Partnerschaften mit einzelnen Unternehmen und wir sind da dran. Also wir sind da auf Ballhöhe. Und die Frage ist ja jetzt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wir können auf der einen Seite die Technologie und haben natürlich dann auch die Fahrzeuge dafür. Die Frage ist, wie kriegen wir das sozusagen dann auch flächendeckend umgesetzt, ne? Und mit dem Moja-Projekt ist es ja dann eher so, dass es natürlich noch nicht im privaten Sektor ist, sondern das ist ja ein Fahrdienst, den man dann auch buchen kann, wo man praktisch sich das Fahrzeug hinbestellen kann und dann eben mit Moja sich dahin bewegen kann, wo man gerne hin möchte. Also insofern ist das schon ein Thema, wo Volkswagen auch sagt, das ist ein Zukunftsfeld und wir überlassen das nicht nur anderen. Die Frage ist aber, ja, wie kriegen wir die Regulatorik hin? Und vor allen Dingen, man muss halt dazu wissen, solche Themenfelder sind natürlich sehr ja, kapitalintensiv auch. Man muss viel investieren in diese Themen und bekommt aber noch nichts aktuell zurück. Und insofern ist es so, gerade in dieser angespannten Situation, in der wir ja in der Automobilindustrie insgesamt sind, müssen wir eben deswegen auch gucken, wie kann man auch diese immensen Investitionen, wo man eben noch nicht dann Gewinne zurückbekommt, auch stemmen. Und deswegen guckt auch Volkswagen, wie kann man innerhalb Europas mit Partnern auch solche Themen umsetzen, damit man das eben nicht alleine stemmen muss. Denn wir müssen ja auch weiterhin in die anderen Geschäftsfelder auch investieren, um uns da gut aufzubauen. Zu stellen, auch in weitere neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel das Thema Batterie, was ja auch ein immens wichtiges Kernfeld innerhalb der Elektromobilität
Das war
ist.
jetzt die elegante Überleitung zu einem Thema, das ich sowieso bringen wollte. Natürlich Elektromobilität. Du hattest vorhin von der Regulatorik gesprochen. Das ist auch eine schöne Überleitung. Aus vom Verbrenner aus, haben wir jetzt ganz oft gelesen. Ist das eine korrekte Überschrift? Nützt das oder schadet das Volkswagen, was jetzt gerade in Brüssel vereinbart worden ist?
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, mich ärgern diese Überschriften, ganz ehrlich, weil also im Grunde spiegelt das auch nicht das wider, was eigentlich auch gerade dort diskutiert wird und verabschiedet ist. Denn es ist gar nicht das Aus vom Verbrenner aus. Und damit verunsichern wir eigentlich, glaube ich, vielmehr viele Menschen, weil ich erlebe das jetzt auch in vielen Diskussionen, dass sich viele zurücklehnen und sagen, na endlich wurde das verstanden, dass das nicht der richtige Weg gewesen ist und dass jetzt weiterhin auch Verbrenner möglich sind. Aber de facto ist es ja so, dass es praktisch eine kleine Öffnung gibt, in einem Prozentsatz. Im Moment wird ja von 10% gesprochen, dass eben noch Fahrzeuge auch zugelassen werden können, die eben nicht rein elektrisch sind, aber dann eben zum Beispiel mit alternativen Kraftstoffen dann getankt werden, also dann auch Hybride und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich auf Volkswagen da mal drauf bezieht, weil ich habe dann natürlich auch gleich gefragt, ja, was heißt denn das jetzt ganz konkret für uns? So, und wir
Das
sind
hätte ich
ja
jetzt auch
in
gefragt.
genau, ne, weil ist ja klar, weil man muss ja irgendwie ganz praktisch machen. Und wir sind ja nun mal ein Konzern, das weißt du ja ganz genau, Stefan, mit vielen Marken. Und Volkswagen ist eben ein Volumenhersteller als Marke. Und dann haben wir ja noch die Premium-Marken dabei, wie Porsche und auch Audi oder auch Bentley, wenn man so die ganz im Luxussegment guckt, oder Lamborghini. So, und jetzt ist halt die Frage, was heißt denn das eigentlich, wenn gesagt wird, dass 10% irgendwie noch alternativ zu Elektromobilität gehen? Dann wird das bei uns wahrscheinlich heißen, dass das für Volkswagen als Volumenhersteller dann im Mix, wo wir ja als Konzern die Flottenziele dann ja trotzdem erreichen müssen, wahrscheinlich für Volkswagen heißt, dass wir trotzdem rein auf Elektro gehen müssen und vielleicht eben in solchen Nischen wie bei Porsche oder bei Bentley die Möglichkeit besteht, eben doch dann Fahrzeuge noch zu haben, die eben dann Hybride sind und alternativ betankt werden, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber es heißt nicht, dass es eine Abkehr ist, von der Elektromobilität, was ich auch im Übrigen auch gar nicht als die richtige Debatte empfinde, weil ich glaube, wir müssen dem Klimawandel Rechnung tragen und natürlich müssen wir auch als Automobilindustrie unseren Anteil daran leisten, dass dieser Planet noch in Zukunft existiert. Ich glaube, dass wir viel mehr die Diskussion führen müssen, sind wir eigentlich in Europa und in Deutschland insbesondere wettbewerbsfähig. Und das ist aus meiner Sicht völlig unabhängig davon, welche Antriebsart wir haben. Weil wenn wir sehen, in welchem Druck wir stehen, auch zum Beispiel zum chinesischen Wettbewerb, der jetzt zunehmend nach Europa strömt, dann ist das auch völlig egal, welche Antriebsart dahinter steht. Weil also chinesische Hersteller können Hybride, können Verbrennertechnologie und können auch Elektromobilität. Und es wird eigentlich eher ausschlaggebend sein, wie sorgen wir dafür, dass wir in Europa eine Politik betreiben, die da unterstützt, dass Industrie auch zukünftig möglich ist. Und wenn alle um uns herum ihre jeweiligen Industrien in den Ländern stützen, subventionieren und so weiter, dann können wir nicht so tun, als wenn wir davon völlig befreit sind. Ne? Wir sozusagen freies Spiel der Kräfte brauchen, freien Handel, keine Zölle, keine Subventionen. Das muss schon alles die Industrie alleine wuppen, während alle anderen um uns herum anders agieren, mit anderen Preisen dann deswegen auch auf die Märkte kommen und uns unter Druck setzen und damit die Arbeitsplätze
Also
natürlich
heißt das jetzt
gefährdet sind.
umgekehrt, du würdest sagen, nee, wir brauchen auch Subventionen für die deutsche Automobilindustrie in Deutschland? Was heißt das denn? Das ist ja
Ja,
spannend.
also in Deutschland und in Europa auch, ne, dieses Thema Local Content, ne, also das sozusagen unterstützt wird, dass da rede ich ja nicht nur jetzt direkt praktisch Richtung der großen Automobilhersteller, sondern da hängen ja auch die ganzen Zuliefererbetriebe auch dran, die ja noch stärker unter Druck sind im Moment, ne? Und für mich ist halt wichtig, wir müssen dafür sorgen, dass in Europa, in Deutschland es auch wichtig ist, dass zum Beispiel ja Komponenten in den Fahrzeugen auch aus Europa kommen müssen. Dass die Automobilhersteller dazu gezwungen werden, also auch wenn jetzt zum Beispiel chinesische Hersteller hierher kommen, dass die nicht einfach mit ihren chinesischen Komponenten und mit ihren Preisen dann auf die Märkte drängen, sondern dann genauso hier lokalisieren müssen. oder sie dann eben auch höhere Zölle haben, zum Beispiel. Und genauso, wenn ich über Subventionen spreche, dann sehe ich natürlich auch
Aber
das
Local Content
Beispiel.
sind ja eigentlich keine Subventionen. Local Content
Nein,
heißt,
genau.
alles muss im Grunde genommen zum Beispiel aus Europa kommen und da kann ein chinesischer Hersteller gerne seine Autos anbieten, aber halt mit Komponenten aus Europa.
Ja.
Aber
also es
genau.
ist keine Subvention im eigentlichen Sinne, oder?
Halten wir das
Nein.
als Exportnation denn durch? Ist mal eine Gegenfrage da. Also wir können natürlich diesen, ich sag mal, ansatzweise diesen lokalen Gedanken schon fahren, aber als nach wie vor Exportnation und große Exportnation wird es natürlich politisch eine ganz heiße Debatte, auch mit den Chinesen dann zu schauen, wie geht man denn damit um? Und ich fand das überraschend fair, ehrlicherweise, wie die Chinesen auch auf unsere Zölle ihnen gegenüber reagiert haben an einigen Stellen, dass sie gesagt haben, ja, na gut, nein, wir haben unsere Batteriemarkt stark subventioniert und Zölle, die Europäische Union dann ja auf die Autos erhoben hat und auch erhebt, weiterhin, die akzeptieren die Chinesen ohne Gegenzölle zu erreichen, weil sie ja ihren eigenen Batteriemarkt subventioniert haben. Ist das so die Debattenlage oder schätzt ihr das völlig anders ein?
Also ich glaube, dass wir, wenn wir dann nicht Dinge verändern, da einfach keine Chance haben. Das sehe ich so, weil die chinesischen Hersteller werden zunehmend hierher kommen und uns unter Druck setzen. Und die werden keine Fabriken in Deutschland aufbauen, sondern die werden die natürlich in den Ländern aufbauen, wo auch Arbeitskosten geringer sind, wo sie auch weitere Subventionen innerhalb Europas oder auch direkt außerhalb der Europäischen Union bekommen, um da auch Fabriken zum Beispiel hinzustellen. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass gerade der nordafrikanische Raum auch sehr interessant ist. Und wenn wir sozusagen nicht dafür sorgen, dass wir in diesem Wettbewerb bestehen, dann kriegen wir ein Problem. Und zu sagen, ja, die gehen fair mit uns um, aber sie subventionieren, und da komme ich jetzt zu, weil ja Stefan gesagt hat, das Beispiel Local Content ist natürlich keine Subvention, das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir müssen zunehmend gerade in Felder auch investieren innerhalb Europas, wo wir bisher nicht so stark sind, nämlich abhängig sind von chinesischen Herstellern, wie zum Beispiel im Batteriebereich oder auch im Halbleiterbereich. Da ist es halt notwendig, dass dort auch Subventionen kommen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass auf europäischer Ebene im Zusammenhang mit den CO2-Zielen da ja jetzt auch das Thema Batterie aufgenommen wurde, aber lediglich darin, indem man gesagt hat, man bietet zinslose Kredite. Während wir zum Beispiel sehen, dass in Kanada, wo wir ja auch als Volkswagen ein Batteriewerk aufbauen, da Riesensubventionen bekommen in wirklich Milliardenhöhen, wo es darum geht, dass wir einmal Subventionen erhalten dort, wenn wir die Fabrik direkt dort aufbauen, aber selbst dann auch in der Fertigung nach Stückzahlen von Batterien. So, und dann ist es sozusagen wirtschaftlicher, in Kanada Zellen zu produzieren und die nach Europa zu bringen, statt die in Europa zu bauen. Und da kommt natürlich dann noch das Thema Strompreis dazu.
Also,
ne? Also
glaube,
auch solche Themen.
Wo du definitiv recht hast, ist, dass Europa eigentlich der letzte große Wirtschaftsblock ist, der sich streng an die Regeln des freien und fairen Welthandels hält. Dass die Chinesen ihre Produkte subventionieren, ist bekannt. Dass
genau.
die Amerikaner ihre Schutzzölle erheben, ist bekannt und so weiter. Also wenn ich dich recht verstehe, sagst du, also wir sollten nicht in Schönheit sterben. Ne? Was hältst du denn von einem anderen Ansatz? Das ist jetzt so ein bisschen auch an der Schnittstelle zur Diskussion über Elektromobilität und CO2. Teil dieses Nicht-Verbrenner-Auses ist ja, dass die Automobilbauer die Chance bekommen, wenn sie zum Beispiel CO2-freien Stahl verarbeiten, dann wird ihnen das angerechnet, weil CO2 ist ein riesen Stahl ist ein riesen CO2-Emittent. Und je mehr CO2-freien Stahl wir tatsächlich auch produzieren können, und zufälligerweise geschieht das nicht weit weg von Wolfsburg, nämlich in Salzgitter, je mehr das der Fall ist, desto besser für das Weltklima. Gute Idee oder nicht so eine gute Idee?
Also ich als Daniela Cavallo, Gewerkschafterin, finde es Das ist eine gute Idee, weil ich glaube schon, was uns auch stark gemacht hat als Deutschland, ist, dass wir auch so die Wertschöpfungskette auch hier immer abgebildet hatten, ne? Also, dass praktisch die chemische Industrie vorhanden ist, die Stahlindustrie, die Automobilindustrie und so weiter, dass das irgendwie alles ineinander zusammengegriffen hat. Und sobald da auch ein Element irgendwie weg ist, hat das Auswirkungen auf die gesamte komplexe Struktur, die wir haben und natürlich auf die Arbeitsplätze. Also klar ist für mich, und das eint uns ja innerhalb der IG Metall jetzt auch, ne, die Automobilindustrie, die Stahlindustrie, das sind alles Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden, die gute Arbeitsbedingungen haben und die auch wirklich eine Wirtschaftskraft auch darstellen. Und das sind Menschen, die sich dann auch was leisten können, die in der Lage sind, dann auch Autos zu kaufen oder eben in den Regionen, wo sie leben, einen Handwerker zu engagieren, sich vielleicht ein kleines Eigenheim zuzulegen und so weiter. Und das darauf fußt im Grunde ja auch aus meiner Sicht unser ganzer Wohlstand in Regionen hier in Deutschland. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass solche Industriezweige auch eine Zukunft haben und auch bestehen können. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass zum einen nicht nur unter dem Aspekt CO2, was natürlich auch im Vordergrund steht, sondern auch unter dem Aspekt der sozialen Transformation, die wir ja auch umsetzen müssen und nicht dazu führen sollten, dass die Industrie hier in Deutschland letztendlich den Bach runtergeht, muss das auch so sein. Also ich finde das gut. Ich weiß aber, dass Arbeitgeber natürlich an vielen Stellen jetzt sagen, das ist aber schwierig, weil das ist ja teurer und das wird uns dann am Ende im Wettbewerb dann auch zurückwerfen, wenn wir dazu gezwungen werden. Aber ich glaube, wenn das eingebettet ist, auch in praktisch die CO2-Compliance-Ziele zu erfüllen, dann ist es ja wiederum Benefit,
Das
weil
war ein
man dadurch ja
schwieriges
dann die
Wort. Lassen.
Strafzahlung
Das war ein schwieriges Wort.
vermeidet,
Vielleicht
ne?
die kurze Übersetzung. Was heißt CO2-Compliance-Ziele? Es gibt immer so CO2-Werte, die dürfen Konzerne nicht überreißen. Und wenn sie das trotzdem tun, dann wird es richtig, richtig teuer durch Bußgeldzahlungen. Das meintest du, ne?
Genau so ist das. Und aktuell muss man auch dazu wissen, wir haben ja die Situation, dass wir ja auch schon im Jahr 25 ja eine verschärftere CO2-Zielsetzung ja hatten, die wir erfüllen müssen. Und die EU hat ja dann entschieden, dass diese Zielsetzung auf 3 Jahre gestreckt wird, dass wir die im Durchschnitt erreichen müssen und nicht mehr nur im Jahr 25, was ja erstmal gut war für uns. Aber auch da, um nochmal deutlich zu machen, obwohl wir Marktführer sind in Europa als Volkswagen, wenn das so bleibt, wie das aktuell ist, dann heißt das nicht, dass wir die Ziele erfüllen. Also uns drohen trotzdem Strafzahlungen, obwohl wir Marktführer sind und obwohl diese Streckung über 3 Jahre erfolgt ist. Also es ist gar nicht so einfach, diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Und deswegen haben wir uns ja auch als Betriebsrat massiv dafür eingesetzt, dass jetzt auch endlich die kleinen Fahrzeuge, die kleinen Elektrofahrzeuge kommen. Da starten wir ja in diesem Jahr mit den Fahrzeugen, die um die 25.000 Euro kosten und im nächsten Jahr dann mit dem Produkt dann von Volkswagen um die 20.000, weil wir natürlich glauben, dass wir, wenn wir in die Breite gehen wollen, auch Fahrzeuge anbieten müssen. Ne, das so heißt ja auch Volkswagen für alle und nicht nur für diejenigen, die eben mehr Geld im Portemonnaie haben. Und damit ja, können wir natürlich einen weiteren Schritt gehen. Aber ich muss eben auch sagen, das Problem, was wir dabei haben, ist, dass die Elektrofahrzeuge noch nach wie vor im Moment in der Gewinnsituation im Vergleich zu den Verbrennerfahrzeugen noch nicht dastehen, dass wir damit eben so viel Geld verdienen können wie mit den Verbrennern. Und wir im Moment durch die Verbrenner natürlich die Investitionen für die
Ja,
Elektromobilität
aber
auch
wenn
finanzieren
Volkswagen
müssen.
und die anderen, wenn die ihre Elektroautos nicht bauen würden, dann müssten sie richtig massig Bußgeld zahlen an die Europäische Union. Und wenn man den Faktor, und das muss man wirtschaftlich ja vielleicht mit einbezieht, dann sieht es schon wieder anders aus, oder?
Absolut richtig. Und deswegen ist ja der Pfad eben einfach auch vorprogrammiert, dass das jetzt auch genauso weitergehen muss und wird. Und wir haben im Übrigen auch die Überzeugung, weil ja manche sagen, ich habe es ja vorhin angedeutet, wenn die Verbrenner wieder zurückkommen, ist die Welt in Ordnung. So ist es nicht. Wir haben ja auch unsere Fabriken umgebaut Richtung Elektromobilität und haben unsere Produkte dort. Das heißt also eine Rolle rückwärts, wie auch manche auf politischer Ebene ja eigentlich favorisieren, würde für uns eigentlich bedeuten, dass wir noch mehr Arbeitsplätze verlieren. Das würde uns also überhaupt nicht helfen.
Gleichzeitig müssen wir uns natürlich als Gesetzgeber schon auch fragen, wie sinnvoll ist es, einen Marktführer im Bereich E-Mobilität zusätzlich noch mit Strafen zu belegen? Denn die anderen haben es ja auch noch nicht hingekriegt und Volkswagen, also die Bemühungen von Volkswagen sind ja deutlich erkennbar. Jetzt noch dieses Jahr mit dem ID. Polo, der rauskommt, da muss man sich natürlich schon fragen, ist eine Milliardenstrafe für Volkswagen, wenn die Prämien dann in 3 Jahren nicht erreicht werden, dann überhaupt noch gerechtfertigt? Und ich würde das mit einem, also persönlich, ich würde sagen, nein, das ist nicht gerechtfertigt, weil die Erkennungen wirklich erkennbar sind, aber der Markthochlauf der E-Mobilität insgesamt einfach noch nicht das Ausmaß erreicht hat, wie es vielleicht mal angedacht war. Also wir sind ja alle gesamtgesellschaftlich davon ausgegangen, dass diese Transformation hin zur E-Mobilität schneller funktioniert. Und erkennen, es funktioniert eben nicht schneller. Das lag auch an verschiedenen Signalen, auch politischer Natur sicherlich. Aber da muss man, glaube ich, schon in dem Bereich zumindest dann nochmal nachsteuern, wie sehr gehen wir dann mit unseren eigenen Konzernen ins Gericht und machen denen das Leben dann noch, ich sag's mal, unmöglicher, um sie dann halt finanziell zu belasten. Aber ich
Also,
will
wenn ich
nochmal,
das mal sagen darf, da wäre ich aber eher bei der ersten Antwort, die Daniela gegeben hat, nämlich sich anzuschauen, wenn andere gepempert werden, auf gut Deutsch, was können wir eigentlich tun, damit unsere Unternehmen unter fairen Bedingungen bauen? Also zum Beispiel Local Content. Auch, dass die anderen Bestandteile eines Fahrzeugs dann eben aus Europa stammen. Und wenn nicht, wird es teurer. Warum sollen wir nicht das machen, was andere machen?
Ja, und was ich natürlich auch gut finde, ein Aspekt, den die EU jetzt auch mit aufgegriffen hat, da haben wir auch wirklich für gekämpft, dass auch gerade wenn so kleinere Fahrzeugmodelle auch angeboten werden, dass die auch über sogenannte Supercredits dann auch stärker berücksichtigt werden bei der CO2-Zielvorgabe. Das finden wir natürlich auch gut. Aber letztendlich. Also es würde schon sehr viel, also sehr wehtun, wenn wir jetzt wirklich Strafzahlungen leisten müssen, wenn wir wissen, dass wir auf der anderen Seite aber eben die Investitionen weiterhin stemmen müssen. Und das sind ja wirklich Milliarden, die wir in alle Standorte irgendwie stecken und auch in die Batteriezellproduktion zum Beispiel auch, die ja auch erst im Aufbau ist, ne? Also das würde schon sehr wehtun. Also von daher hoffe ich, dass da jetzt auch noch Spielraum da ist, wie auch mit den Strafzahlungen umgegangen wird, aber dass auch diese Debatte endlich aufhört. Ne? Das finde ich eigentlich auch unsäglich. Ist jetzt die Elektromobilität das Richtige oder nicht? Wir brauchen da auch eine Klarheit, dass wir auch unseren Menschen sagen, unseren Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, aber auch dann unseren Kunden und Kundinnen, dass das der Weg ist, weil ja, Diskussion um Technologieoffenheit, die verunsichert insgesamt. Und damit muss auch aufgehört werden. Und ich hoffe, dass auch die politischen Vertreterinnen und Vertreter damit aufhören, weil ich glaube, dass das schon an vielen Stellen ziemlich populistisch auch von einigen versucht wird, so darzustellen, dass man sich da durchgesetzt hat, obwohl man sich eben nicht durchgesetzt hat. Es gibt nämlich de facto, wie ich vorhin gesagt habe, keinen Aus vom Verbrenner aus mit dem, was zumindest jetzt auf dem Tisch liegt.
wir können hier nicht auseinandergehen, ohne über Arbeit geredet zu haben, über Arbeitsplätze, über Arbeitsbedingungen, über die Zukunft der Volkswagen-Arbeitsplätze, vor allen Dingen in Niedersachsen, aber nicht nur in Niedersachsen. Also wenn ich es recht verstanden habe, es gab vor mehr als einem Jahr einen extrem hart verhandelten Tarifvertrag. Der ist auch auseinandergegangen mit einem Ergebnis, mit dem, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nur niemand so richtig zufrieden war. Das sind meistens so Kennzeichen von Kompromissen. Ich habe aber auch jetzt gelesen, bei zum Beispiel dem Abbau von Arbeitsplätzen sozialverträglich auf Basis von Vereinbarungen, kommt Volkswagen gut voran. Habe ich es richtig gelesen? War die Meldung richtig? Oder wie ist so deine Sicht auf die Dinge?
Ja, also die Meldung, die ist auch richtig gewesen. Ja, wir haben ja vereinbart, dass der Personalabbau, der Arbeitsplatzabbau letztendlich sozialverträglich über Altersregelungen läuft und auch über freiwillige Aufhebungsverträge mit Abfindung. Das heißt also, hier wird niemand gekündigt, sondern es ist wirklich auf freiwilliger Basis. Und wir haben auch ein super Altersteilzeitprogramm, was auch attraktiv ist von den Konditionen her, haben wir ja auch verhandelt und das wird auch sehr gut angenommen. Das heißt also, wir wissen, welche Kolleginnen und Kollegen bis 2030 aus dem Unternehmen ausscheiden, und wir haben jetzt mittlerweile schon über 20.000 Kolleginnen und Kollegen, die verbrieft ihr Austrittsdatum haben, und wir haben noch nicht alle Jahrgänge, die möglich sind, geöffnet, also sind jetzt auch gerade dabei, den nächsten Jahrgang zu verhandeln, dass der jetzt auch geöffnet wird Anfang des Jahres. Und insofern glaube ich, dass dieser immense Personalabbau, den wir ja auch wirklich mit diesen Riesenzahlen, also insgesamt ja über 30.000 Arbeitsplätze, das ist schon eine Hausnummer. Und das tut auch weh, muss ich auch deutlich sagen, weil wir müssen davon ausgehen, dass die natürlich auch nicht wieder zurückkommen werden. Und trotzdem ist es aber sehr gut, dass es uns gelungen ist, das sozialverträglich zu machen, weil die Pläne des Unternehmens waren ja, Standortschließungen und betriebsbedingte Kündigungen umzusetzen. Dafür haben wir aber auch ein Riesenpaket geschnürt, auch mit vielen Zugeständnissen, auch der Belegschaft, aber mit Zusagen, und das ist das Ausschlaggebende, auch an Produkten für die Standorte, weil wir können ja viel Beschäftigungssicherung definieren, wenn wir nicht am Ende auch die Arbeit definieren, die dann gemacht werden soll. Und dafür haben wir dann auch Zusagen des Unternehmens, welche Produkte an welchen Standorten gebaut werden sollen. Und dafür sind auch die Beiträge der Belegschaft geleistet. Ja, wir haben jetzt alle Hände voll zu tun, nach wie vor nach einem Jahr, wo dieser Tarifkompromiss da ist, natürlich mit den Menschen im Betrieb, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu diskutieren, weil die Einschnitte, die Veränderungen, die Umstrukturierungen, die laufen, und das ist jetzt alles spürbar, was damit verbunden war. Aber am Ende, glaube ich, ist nach wie vor die Erleichterung natürlich da, dass wir es geschafft haben, dass keine Standorte geschlossen werden und dass niemand Angst haben muss, hier irgendwie auf die Straße gesetzt zu werden. Aber es ist schon eine schwierige Situation, wo ich sage, wir sind als Volkswagen in der Vergangenheit natürlich sehr erfolgsverwöhnt auch gewesen. Also es ging eigentlich immer höher, schneller, weiter. Und was mich halt umtreibt, ist, wie gelingt es uns, die Zuliefererindustrie, diejenigen, die von uns abhängig sind, genauso zu schützen, dass eben dort nicht weiter Standorte geschlossen werden, weil das passiert. Es gibt unheimlich viele Insolvenzen, auch gerade bei Mittelständlern. Das macht mir schon große Sorge, was da alles dranhängt auch. Also es geht ja nicht nur um uns. Das
ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht haben sich die einen oder anderen, die das jetzt gerade sehen oder hören, gefragt, warum reden die eigentlich immer nur über Volkswagen? Ja. Also Volkswagen ist eine Chiffre, muss man sagen. Ist mit Abstand das wichtigste Unternehmen in Niedersachsen, ist Europas größter Arbeitgeber. Aber das, was diese dann in zum Beispiel in Deutschland etwas weniger als 100.000 Beschäftigten, die es derzeit nämlich noch gibt, machen, das beruht auf der Arbeit von zigtausenden, die vorher geleistet worden ist. Also wir reden hier über insgesamt gesehen wirklich einen riesen Wirtschaftsbereich mit großen Auswirkungen, gerade in einzelnen Regionen. Also Ostniedersachsen beispielsweise könnte man sich ohne Volkswagen nicht vorstellen. Du kommst ja aus Ostniedersachsen, Christoph.
Wir haben den schönen Spruch, wenn Volkswagen hustet, hat die Region eine Lungenentzündung. Und da ist, glaube ich, eine ganze Menge dran. Also auch bei mir im Wahlkreis in Goslar, mit die größten Arbeitgeber sind dort nun mal direkte Zulieferer. Und die sind natürlich schon gespannt, wie geht das weiter, was passiert dort und auch wie weit geht dieser Arbeitsabbau auch noch weiter. Also wir wissen ja, dass die Elektromobilität, und das wäre vielleicht mal eine spannende Frage auch an dich, Daniela, dass die Elektromobilität insgesamt einfachere Autos baut, also weniger bewegliche Teile zum Beispiel und insgesamt auch einfach weniger Komponenten. Jetzt seid ihr auf der einen Seite in Salzgitter, sind wir schon wieder bei Salzgitter, dran, auch eine komplett neue Fertigung aufzubauen. Habt ihr auch die ersten Batterien schon, die vom Band laufen? Also auch neue Wertschöpfung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Wertschöpfung wegbricht. Also du sagst jetzt 30.000 sind das oder 20.000 Stellen, die abgebaut werden. Wie geht das weiter? Also wo sagt ihr, ist dann irgendwann vielleicht auch eine Grenze erreicht, wo man dann sagt, okay, jetzt haben wir so viel weniger Arbeit. Also wo endet das Ganze?
Also erstmal muss man ja dazu sagen, dass von der Struktur her diese Arbeitsplätze ja nicht nur direkt in der Produktion sind, ne? Also es sind ja auch viele Arbeitsplätze in Verwaltungsbereichen, auch in der technischen Entwicklung. Also das geht wirklich querbeet, nicht nur eben einseitig die Produktion. Aber ich glaube auch, dass sich vieles innerhalb der Produktion nicht nur in Bezug auf den Weg Richtung Elektromobilität verändert, sondern auch durch Automatisierung, die ja auch weiterhin Einzug hält und immer weiter sich entwickelt. Also von daher glaube ich, eine gewisse Produktivität, die noch zusätzlich kommt durch weiteren Technologiefortschritte in Produktionsprozessen. Das wird sicherlich auch weiterhin kommen. Aber also wenn wir darüber reden würden, dass sich das noch mehr potenziert als die 30.000, dann ist am Ende wirklich, dann geht es um Standortschließungen, das muss man so sagen, weil anders wäre das dann letztendlich nicht umsetzbar. Und wir sind schon in kleineren Standorten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Emden angucke, Hannover zum Beispiel, die ja dann am Ende praktisch eine Produktionslinie nur noch haben. Also weniger geht dann auch nicht. Das ist dann schon sozusagen der Stand erreicht und das müssen wir halten. Und deswegen ist halt wichtig, dass wir weiterhin, sage ich jetzt mal, schon auch mit dem Fortschritt mitgehen. Das ist so. Und sicherlich da nicht irgendwie in alten Dingen festhalten dürfen, weil wir glauben, dass das so richtig ist, sondern wir müssen uns immer weiterentwickeln und gucken, was macht der Wettbewerb und natürlich versuchen, davor zu kommen. Das ist ja das Wichtige. Und mit guten Produkten die Menschen überzeugen, die diese dann kaufen sollen. Ne? Das steht im Mittelpunkt. Und für mich ist halt klar, also wenn nicht jetzt bestimmte Dinge irgendwie angegangen werden, wie die Themen, die wir jetzt alle diskutiert haben, dann wird es auch in Zukunft schwierig. Dann heißt das nicht, wir können uns zurücklehnen, weil wir jetzt diese große Restrukturierung machen und dann ist die Welt in Ordnung, sondern diese ganzen Rahmenbedingungen, die sind enorm wichtig, gepaart mit den internen Hausaufgaben, die wir natürlich machen müssen, brauchen wir auch die Unterstützung von außen, von der politischen Ebene.
Jetzt kommt ja die nächste Planungsrunde, die steht ja auf der Agenda. Bist du zufrieden mit den Investitionen, die in Deutschland getätigt werden?
Also zumindest bildet sich das ab, was wir auch in unseren Regelungen, die wir vereinbart haben, auch umsetzen wollen, dass die Projekte, die wir verabredet haben, sich eben auch in der Planungsrunde wiederfinden. Die Situation ist aber, und das muss man dazu wissen, wir hatten ja vorhin ganz kurz, ne, dieses Thema Amerika auch angesprochen. Zum Beispiel ist es so, dass ja im letzten Jahr durch die Zölle, die ja plötzlich dann durch Trump erlassen wurden und nach dem Kompromiss, der dann über die europäische Ebene getroffen wurde, ist ja trotzdem noch ein Teil übrig geblieben, nämlich die 15%. Und die waren gar nicht unterstellt in den ganzen Plänen, die wir gemacht haben, weil wir es zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten. Und solche Themen, die sind dann so sogenannte Gegenläufer zu unseren Plänen, die wir gemacht haben und müssen dann auch wieder irgendwie finanziert werden. Das heißt also, dass das, was ich meinte, dieser Druck, den wir haben, der endet halt nicht, weil wir halt eine Planungsrunde verabschiedet haben oder weil wir eben einen Plan gemacht haben mit Tarifverträgen, sondern es kommen leider geopolitisch auch immer wieder neue Themen dazu, die wir irgendwie wuppen müssen. Und von daher, ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir sagen können, wir können uns zurücklehnen. Aber ich glaube, dieses Thema, wonach wir uns auch sehnen, ich glaube in vielen Punkten, gerade auch als Menschen, so eine Beständigkeit zu haben, eine Sicherheit zu haben, dass wir uns leider ja, davon im Moment auch ein Stück weit verabschieden müssen, dass wir sagen, wir haben was verabredet und das ist jetzt in Stein gemeißelt und wir fahren jetzt nur noch ab und alles ist in Ordnung. Da werden wir sicherlich auch auf dem Weg noch weitere, ja, Hindernisse und
Das
Hürden haben.
stimmt.
Ne? Das ist so.
Und das ist, glaube ich, ein Thema, das tatsächlich nicht nur Volkswagen kennt, sondern querbeet rauf und runter. Ich kann sagen, bei allen Gesprächen, die wir so führen, spielt das Thema direkt oder indirekt immer eine Rolle. Wir sind wirklich in einer historischen Phase, kann man sagen, wo sich die Dinge unheimlich verändern. Und damit kommen wir an den Anfang zurück, wo wir vor allen Dingen auch als Europäer schauen müssen, wie kriegen wir das eigentlich zusammen hin? Bei uns wird die Regie gerade etwas nervös. Wir können es nicht mehr ganz lange machen, obwohl ich ziemlich sicher bin, wir könnten noch mal die gleiche Zeit miteinander reden. Ich habe mir gedacht, zum Schluss outen wir uns alle noch mal. Was für ein Fahrzeug fahren wir eigentlich? Also ich fahre selbstverständlich einen in Niedersachsen gebauten VW Golf. Das war die positive Seite. Es ist allerdings ein 10 Jahre altes Fahrzeug. Es ist noch ein Verbrenner und ich habe mir vorgenommen, wenn wir bei 150.000 Kilometer Laufleistung sind, und das sind jetzt nur noch ein paar, die fehlen, dann steige ich um. Christoph, was fährst du denn so?
Ich fahre ein Polo aus dem Jahr 2004, also wirklich schon ein älteres Modell.
Da
Die
gab es
100,
den doch noch gar nicht.
ja, doch, doch. Ich habe auch die 150.000 Kilometer habe ich schon lange hinter mir. Und wenn, ich sag mal, der läuft und läuft und läuft, der will einfach nicht kaputt gehen. Ein guter Volkswagen halt.
Ja.
Und wenn das dann sein Ende nimmt, dann wird es auf jeden Fall elektrisch. Bei uns zu Hause ist eine Photovoltaikanlage, das ergibt einfach Sinn, da ist der gefahrene Kilometer einfach günstiger.
Also, Daniela, nun mal so, wo ist für dich persönlich der Mehrgewinn aus diesem Gespräch? Du kannst zwei weitere Striche auf deiner
Ja.
Strichliste potenzieller Kunden machen. Und was fährst du?
Ich fahre einen Golf, einen Mild-Hybrid, also tatsächlich auch kein reines Elektrofahrzeug, also habe ich auch noch nicht, aber mir ist immer wichtig, dass ja, ich einfach auch höre, dass wir viele Menschen haben, die weiterhin verbunden sind mit Volkswagen, dass das bei euch so ist. Das ist für mich natürlich selbstverständlich, gerade für dich, Stefan, aber
Ach nur,
also
jetzt nicht
ich
mehr.
Ja,
Jetzt
doch, doch,
mache ich's
doch, doch.
privat.
Und ich freue mich, wenn ihr euch dann für ein Elektrofahrzeug entscheidet. Und ich werde es natürlich dann auch machen, ist ja klar.
Ja, du musst aber nicht auf
Mir war
uns
jetzt
warten.
wichtig, nein, muss ich nicht. Aber bisher war mir auch wichtig, regelmäßig Fahrzeuge zu fahren, die hier am Standort Wolfsburg gebaut werden, wo ich ja hier auch die Betriebsratsvorsitzende bin. Und wir steigen ja jetzt demnächst auch mit der Fertigung des ID.3s auch ein. Bisher sind wir ja noch ein reiner Verbrennerstandort und freuen uns, dass wir jetzt auch den Weg in die Elektromobilität auch gehen.
Dann können wir ja zusammen unsere Jungfernfahrt machen. Das ist eine schöne Idee.
Genau.
Christoph, also du sparst auch schon mal an. Also
Super.
2004, das geht so auch nicht mehr. Also, ganz herzlichen Dank, Daniela Cavallo. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich finde, das war ein ziemlich erkenntnisreiches Gespräch. Herzlichen Dank, alles Gute und ja, tschüss
Danke.
zusammen.
Vielen Dank.
Ja, tschüss.